Natürlich gefällt es den Kapitalanlagemärkten nicht, wenn die Politik populistisch kreativ wird. Und das haben wir gestern in Italien gesehen.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Spontan hat Italien gestern fürs Erste, muss man dazu sagen, nur eine Idee von Stapel gelassen, dass hier die Banken, die Mehrgewinne der Banken, besteuert werden sollten. Konkret ist hier eine Steuergröße von ungefähr 40% geplant. Nach Berechnungen von JP Morgan würde das heißen, dass hier die Banken in etwa 2,3 Milliarden Euro an Kapital verlieren. Und man muss dazu sagen, gerade in einer Phase der Branchentransformation, wo die Banken ja sowieso damit beschäftigt sind, sich irgendwie neu zu finden, das zu machen, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Das ist ungefähr so, wie wenn jemand vorhat, einen Marathon zu laufen, grundsätzlich leichte Knöchelschmerzen hat, vielleicht sogar Oberschenkelmuskelzerrungen verspürt und dann mit einem Knieschuss, aber am besten gleich in beide Knie, das Problem versucht zu lösen. Das mit dem Marathon ist dann wahrscheinlich für längere Zeit erledigt. Ja, das war gestern ein interessanter Tag mit vielen Einschlägen rundherum. Und ich muss dazu sagen, es ist fast normal, dass in August, das ist sowieso an den Märkten eher eine dünne Zeit, Nachrichten, wenn die daherkommen, dann schwerer verdaut werden. Aber dafür hält sich der Markt sehr, sehr stark, sehr, sehr gut. Und ich würde mal sagen, es ist immer sinnvoll, Ruhe zu bewahren und einfach mal auf Distanz zu gehen zu solchen Nachrichten. Das hat auch der Markt gestern gemacht, weil es ist zwar jetzt mal Populismus da, aber das muss zuerst einmal gesetzlich verankert werden und bis dahin ist noch ein langer Weg. Und bis dahin beruhigt sich der Markt auch. Natürlich stellt man die Frage, wie denn das ausschaut und ob andere Ideen möglicherweise auch auf die Idee kommen, diese Einnahmen der Banken und wo kommen die Mehreinnahmen her? Also es sind Zinseinnahmen, die die Banken deswegen haben, weil die Europäische Zentralbank die Zinsen gehoben hat und somit nicht nur die Kunden bei Kreditvergabe mehr zahlen, sondern auch die Banken für Gelder, die hier zurückgehalten werden oder bei der EZB angelegt werden, auch mehr bekommen. Parallel dazu hat Moody's gestern im amerikanischen System einige Banken auf die sogenannte Watchlist, auf die rote Liste gesetzt. Die Begründung ist, wir haben letzte Woche Fitch gehört wegen der amerikanischen Bonität und jetzt Moody's, die zweite große Ratingagentur, die Begründung ist, dass bei Immobilien speziell sehr große Leerstandsraten da sind und bei Immobilien die Banken gefährdet sind, hier Abschreibungen vornehmen zu müssen, weil die Kreditnehmer möglicherweise nicht bezahlen werden. Also das war die Geschichte um den Bankensektor herum. Aus China kamen Zahlen raus, die schlecht waren. Diese bestärken aber weiterhin die Erwartungshaltung des Marktes, dass China mit irgendwelchen Liquiditätsunterstützungen der Wirtschaft unter die Arme greifen wird müssen. Die Exporte sind um minus 15% im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Die Importe sind mit 12% zurückgegangen. Es kamen Meldungen von einer der größten Rohstoffverarbeiter, Glencore, die negativ waren, wenn die chinesische Wirtschaft nicht brummt, dann wirkt sich das weiterhin auf die Rohstoffmärkte aus. Die werden billiger, was ja grundsätzlich gut ist. Wer aber in diesen Bereich investiert ist, der hätte es gern, dass die natürlich teurer werden. Und aus China kam auch eine Meldung wieder im Zusammenhang mit einem Immobilienentwickler. Und wenn wir uns zurückerinnern, wir hatten ja vor 2 Jahren, 2021 im Sommer zum ersten Mal die Meldung aus China, dass Evergrande, ein großer Immobilienentwickler, die Anleihe nicht bedienen konnte. Und jetzt wieder ein großer Immobilienentwickler hat eine Zinszahlung verpasst, also nicht geleistet, nicht die endgültige Tilgung, sondern die Zinszahlung. Und das ist natürlich kritisch, weil bei einer Anleihe zumindest die Zinszahlung funktionieren sollte. Dann kann man auch sagen, okay, das Geschäftsmodell ist halbwegs intakt. Wenn aber nicht einmal die Zinszahlung funktioniert, dann braucht man die mögliche Tilgung zum Schluss vielleicht gar nicht denken. Also das ist eine Geschichte, die gestern dahergekommen ist. Es sind viele Kleinigkeiten, die derzeit in der dünnen Nachrichtenlage die Märkte bewegen können. Das, was derzeit die größte Bedeutung hat, ist, ob tatsächlich dieses Soft Landing kommt und das Soft Landing möglicherweise sogar stärker ausfällt als bis jetzt erwartet. Also es sind einige Fragen gekommen von Podcast-Zuhörern und die greife ich auch heute auch auf. Nämlich sind die Märkte sind die Aktienmärkte überbewertet. Es ist immer die Frage der Relationen, aber grundsätzlich würde man derzeit sagen, dass der breite Markt nicht überbewertet ist. Auch die Frage, ob die Zinsen in Amerika weiter steigen, könnte im Moment eher mit Ja beantwortet werden, weil einfach die Wirtschaft stark genug ist und die Notenbanken ein Interesse daran haben, die Zinsen höher zu heben. Je höher die Zinsen sind und dass die Wirtschaft noch auch aushält, umso normaler ist die Wirtschaft. Und wenn es dann Maßnahmen erfordert, wie auch 2008, dann kann von einem höheren Niveau besser gesenkt werden. Man hat wesentlich mehr Spielraum. Die Frage ist, ob dennoch ein Soft Landing möglich ist. Und das kann man in der jetzigen Situation auch ganz klar mit Ja beantworten. Dann kam sehr oft auch eben die Rückfrage, ob jetzt, deswegen weil in Amerika letzte Woche die AAA-Bonität von Fitch aberkannt bekommen hat, ob jetzt ein Schuldencrash kommt, speziell bei den amerikanischen Anleihen. Das kann man ganz klar beneinen. Wir haben ja diese Woche, oder verneinen, wir haben diese Woche interessante Anleiheninformationen. Gestern sind 3-jährige amerikanische Anleihen bei einer Auktion rausbegeben worden. Heute werden die 10-jährigen Anleihen rausgegeben und morgen die 30-jährigen. Und das Interessante war, dass gestern die Nachfrage nach den 3-jährigen amerikanischen Anleihen sehr, sehr stark war. Ein Crash würde dann passieren, wenn Anleihen hier nicht aufgekauft werden, und das hat man gestern nicht gesehen. Die Nachfrage ist also eindeutig weiterhin da. Und jetzt kommt heute die 10-jährige Anleihe, das wird man auch beobachten, werden wir dann morgen kommentieren. Und die 5. Frage war dann, hat eine neue BRICS-Währung, die jetzt um den 22. August herum angeblich aus der Taufe gehoben werden sollte, hat eine neue BRICS-Währung eine Zukunft? Und das würde ich mal, so wie viele Fachleute, eher beneinen, weil da die Chancen sehr gering sind. Diese einzelnen Fragen, die ich jetzt so spontan beantwortet habe, auf die gehe ich nochmal näher ein, weil immer wieder eben diese einzelnen Themen zwar leicht und schnell beantwortet werden können, aber man muss auch anschauen, was steckt sonst noch dahinter. Und ich fange gleich mit dieser BRICS-Geschichte an. Warum hat so eine Währung derzeit jetzt einmal keine Chance? Solange in den meisten Ländern, wo jetzt derzeit diese Währung aus der Taufe gehoben werden sollte, die Vermögenden alles dafür tun, damit sie Werte nach Amerika, nach England, Schweiz, Europa bringen, teilweise sogar ja, lebensgefährliche oder in den Ländern definierte illegale Schritte sogar bereit sind zu gehen, damit sie ihr Vermögen rausbringen, würde ich mal sagen, dass man sich um Dollar und Euro weniger Sorgen machen braucht, als um irgendwelche neu erfundenen Währungen. Und eine Währung heißt im Normalfall immer Vertrauen und Sicherheit, aber jetzt nicht die populistisch hin und her gezerrte Vertrauensfrage, sondern Währungen sind verbriefte Eigentumsrechte. Das heißt, da geht es immer darum, wie stark ist die Rechtssicherheit gekoppelt mit der Währung, und die ist heute eindeutig stärker, sowohl im amerikanischen Raum als auch im englischen Raum, als auch in Europa, auch in der Schweiz, und weltweit haben wir deutlich niedrigere Standards. Und solange das so bleibt, und wie gesagt, die meisten BRIC-Länder haben punkto Rechtssicherheit deutlich mehr Fragezeichen offen, und wenn ich mir derzeit die Frage stellen muss, wem vertraue ich mehr, einer chinesischen Rechtssicherheit oder einer russischen Rechtssicherheit oder dem europäischen oder dem amerikanischen System, dann fällt die Antwort hier relativ leicht aus und einfach aus, dass ich also lieber hier die Sicherheit suche. Die Schuldengeschichte, die habe ich kurz angesprochen, warum es nicht dazu kommen kann, dass es hier eine amerikanische oder Dollar-Staatsanleihen-Crash gibt, weil Länder in der eigenen Währung im Normalfall nicht bankrott gehen können. Auch Argentinien geht nicht in der eigenen Währung bankrott, sondern in der Fremdwährung, in Dollar zum Beispiel. Also man muss sich mal anschauen, wie stark ist ein Land in der eigenen Währung verschuldet, und Amerika begibt seine Anleihen in Dollar und nicht in Yen, nicht in Euro, nicht in Yuan, sondern in Dollar. Und warum ist es so wichtig, dass ein Land in der eigenen Währung kaum bankrott gehen kann? Naja, weil es die Notenpresse gibt, und wenn notwendig wird, dann werden halt Banknoten produziert. Dass das sich dann auf die Inflation auswirkt, ist eine andere Geschichte. Aber deswegen ist diese Bankrott-Story, die immer wieder von Untergangspropheten erzählt wird, ein Nonsens. Und mittlerweile sind wir sogar global so stark vernetzt, dass hier rein nur regional, dass Europa in Bankrott geht oder innerhalb Europas ein Land bankrott geht oder dass Japan bankrott geht oder Amerika, das nicht geht, weil damit alle anderen mitgehen würden, weil wir global so eine starke Vernetzung haben. Und ich habe letzte Woche irgendwann in einem Podcast darüber gesprochen, dass genau deswegen theoretische Spiele in diesen Bereichen möglicherweise da und dort machbar sind, aber in der Praxis geht es viel zu viel, und da werden vorher dementsprechende Maßnahmen gesetzt, weil auch all jene, die das verfolgen, ja nicht dabei stehen und einfach nur zuschauen, wie möglicherweise die Märkte kippen, sondern dementsprechende Maßnahmen setzen. Wir sehen eines, die Märkte werden natürlich getestet durch diese hohen Zinsen, die wir jetzt haben. Und wenn die Zinsen weiter steigen, werden gerade in jenen Bereichen, wo wir jetzt schon Stresszeichen sehen, die werden weitergehen. Ganz klar, aus diesem Stresstest gehen derzeit die Immobilien als Verlierer raus. Die Anleihen gehen als Gewinner raus, vorläufig einmal, wenn man das so kurzfristig betrachtet. Warum? Weil bei Anleihen die Zinsen auch wieder auf höhere Niveaus gestiegen sind. Sehr viele Vermögensverwalter haben damit ein Riesenproblem gehabt in den Niederzinsjahren oder Nullzinsphasen oder Negativzinsphasen aus Aktien rauszugehen und in Anleihen zu switchen, weil sie dort keine Zinsen bekommen haben. Und wenn man in nullverzinste Anleihen geht, dann bleibt eigentlich nur eine hundertprozentige Spekulation auf Marktkorrektur. Weil warum geht man aus Aktien raus? Damit zum Beispiel Gewinne realisiert werden oder wenn zu stark angestiegene Märkte abgesichert werden. Aber wenn man rausgeht und in der Anlageklasse Anleihe null Zinsen bekommt, dann ist das nur dann ein richtiger Schritt, wenn nach dem Rausgehen die Aktienmärkte korrigieren. Wenn die nicht korrigieren, war das wieder mal ein Knieschuss, weil dann ist man aus einem Markt, der Dividenden gebracht hat, der Kurssteigerungen gebracht hat, ist rausgegangen und hat möglicherweise auf der anderen Seite null Zinsen, Negativzinsen und keine Marktkorrektur. Und trotzdem machen das große Vermögensverwalter, weil sie das müssen. Das ist das, was auch bei Rebalancing passiert, wenn zum Beispiel Aktienanteile verkauft werden, weil die sehr stark gestiegen sind und dafür werden Anleihen gekauft. Diese Rebalancing-Schritte werden nicht spontan überlegt, sondern die werden vorher festgelegt, wie die Strategie ist. Und ab und zu ergibt sich zufällig die Situation, dass gerade wenn ein Fondsmanager zum Beispiel Aktienanteile verkauft, er geht ja nie mit 100% raus, sondern er verkauft nur Anteile. Er senkt zum Beispiel seine Aktienquote von 90% auf 80% zurück. Wenn er diese Schritte macht, ergibt sich manchmal zufällig im Markt die Situation, dass nach dem Verkauf die Aktien korrigieren. Und da höre ich immer wieder, dass die Leute sagen, schau dir das an, der hat das zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Und wenn man aber die Strategie des Fondsmanagers anschaut, dann muss man sagen, nein, er hat es nicht zum richtigen Zeitpunkt gemacht, sondern er hat es einfach gemacht, weil es so festgeschrieben ist. Und dass das danach ausschaut, als ob es das richtige Timing gewesen wäre, das ist einfach nur Zufall. Und deswegen ist es auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was sind die Strategien, was sind die Ideen und was passiert im Markt, weil ich dann besser unterscheiden kann, auch als Anleger, was ist tatsächlich nur Zufall und was kann auf eine bestimmte Strategie zurückgeleitet werden. Und je größer die Volumen sind, die große Vermögensverwalter bewegen, umso weniger taktieren sie mit Timing, weil Timing ist immer eine Wette, ist immer eine Prognose, ist immer ein Versuch, etwas vorherzusagen. Und das bleibt ein Spiel und seriöse Vermögensverwalter wetten nicht, zocken nicht, spielen nicht Casino, sondern arbeiten fundiert mit den Daten. Und die Daten kann ich immer dann auswerten, wenn die schon da sind. Das heißt, da gibt es immer wieder die Frage von Zuhörern und von Kunden, Herr Janosch, was meinen Sie, was wird da kommen? Und ich sage dann meist dazu, wenn es dann da ist, werden wir es sehen. Ich wette nicht. Es ist nicht notwendig. Ja, meinen Sie, wird es morgen so oder so werden? Ja, das werden wir dann morgen sehen. Und wenn es notwendig ist, werden wir mal darauf reagieren. Aber können wir nicht schon voraus? Klar können wir. Aber diese Wette, die überzeugt mich nicht. Selbst dann, wenn von 100 Versuchen einmal das gelingt, ist es mir zu wenig, um zu sagen, super, sollte man öfters wetten. Was habe ich hier noch, was als Thema drinnen ist? Ich glaube, ich habe die meisten Gedanken, die ich für heute vorbereitet habe, so mal zusammengefasst. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Morgen in der Früh werde ich speziell auch die heutige Auktion der 10-jährigen Anleihen mit einbauen und darüber ein bisschen plaudern. Ich bedanke mich bei all jenen, die gestern meine Podcast-Folge angehört haben. Es war für mich überraschend ein schwierigerer Tag. Und aber ich habe sie irgendwie überstanden. Es ist nur erahnbar, wie es dann bei der Beisetzung sein wird. Und emotional sehr belastend. Schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz. der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.